Geht es euch auch so wie mir, dass ich mich eigentlich immer wieder auf den Sonntag freue, auf das Wochenende? Oder gibt es jemand hier, der sagt, oh, schon wieder Sonntag? Ich denke, wir kennen das gut, ja, dass wir, wenn wir so einen arbeitsreichen Tag haben, uns auf den ruhigen Abend freuen, wo man vielleicht noch so schön zusammensitzt, sich austauscht, zusammen noch was macht und einfach so zur Ruhe kommen darf. Oder gerade das Wochenende, wenn wir so eine arbeitsreiche Woche hinter uns haben, dass wir uns einfach schon freuen auf diese Ruhe, auf das Ausruhen und auf das Zusammensein in der Familie. Ja, und wir freuen uns, wenn nach einem arbeitsreichen Jahr, wenn wir dann mal für eine Woche in Urlaub fahren können oder nach einem arbeitsreichen Quartal bei manchen. Ja, und dann gibt es einige, die sich auch dann schon auf den Ruhestand freuen, wenn sie dann ihre 65 Jahre dann voll haben, in denen sie gearbeitet haben. Warum ist das eigentlich so? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Irgendwie so ein Warten auf ein Ausruhen oder so ein Sehnen nach einem arbeitsreichen Tag oder Woche oder Jahr oder Leben, dass man dort dann sich auf den Ruhestand freut oder auf ein Ausruhen. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Also bei der Vorbereitung habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt. Warum hat der Mensch sozusagen dieses Bedürfnis und diesen Wunsch nach Ruhe? Und bevor wir uns heute jetzt Hebräer 4 zuwenden, möchte ich eine etwas ausführliche Einleitung eben dazu machen. Und wir lesen uns zuerst einmal aufgrund dieser Frage 1. Mose 2, 1 bis 3. Also wir fangen heute mal ganz am Anfang der Bibel an und kommen auch noch bis Offenbarung. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von allem seinem Werk, das er gemacht hatte. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von allem seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Was beinhaltete diese Ruhe am siebten Tag von Gott? Was meint ihr? War Gott müde nach dieser ganzen Arbeit? Diese 6 Tage, wo er die Erde geschaffen hatte? War er fertig, erledigt? Nicht vorstellbar bei Gott, oder? Und trotzdem heißt es, er ruhte. Daher sehen wir, dass dieses Ruhen nicht unbedingt heißen muss, dass man jetzt nach einer völligen Erschöpftheit jetzt Schlaf braucht, sondern dieses Ruhen hier bedeutet, Gott genoss es, in einer völligen Harmonie mit seinem Geschöpf vereint zu sein. Gott machte alles, er schaute es sich an und er fällte das Urteil, es ist sehr gut. Er schaute sich alles an, was er gemacht hatte und er freute sich an dieser Harmonie. Es stand zu der Zeit nichts zwischen Gott und dem von ihm Geschaffenen. Mit anderen Worten, er freute sich zusammen mit seinem Geschöpf an dem, was er gemacht hatte. Das ist hier damit gemeint, dass Gott ruhte am siebten Tag. Und ich denke, das kennen wir vielleicht auch so ein bisschen, nicht in der Perfektheit, aber vielleicht hat der eine oder andere mal an einem Tag etwas konstruiert, gebaut, oder jetzt, ne, ihr kennt das vielleicht auch noch, Manuel, jetzt, ne, wenn man mal eine Arbeit geschafft hat, ich weiß noch, wie wir dann den Boden gemacht hatten, dann schauten wir uns das abends an und sagten wir, ist schön. Ne, man genießt es dann, man freut sich darüber. Und das ist dieses Ausruhen hier gemeint. Und Gott segnete diesen Tag. Und daher hat Gott es in uns auch so hineingelegt. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und so wie Gott sich nach dieser Harmonie sehnt mit seinem Geschöpf, so sehnt sich auch der Mensch nach einer echten Ruhe oder einer echten Zufriedenheit, einer echten Geborgenheit. Der Mensch sehnt sich danach. Aber wir wissen, dass der Unglaube damals beim ersten Menschen diese Harmonie zerstört hat. Genau betrachtet war es der Unglaube oder man könnte auch sagen der Ungehorsam. Das ist nämlich das, wovon Hebräer 3 und auch 4 spricht. Denn Gott hatte den Menschen gesagt, alles kannst du genießen. Herrsche über das Geschaffene. Nur von diesem einen Baum sollst du nicht essen. Denn, und das ist jetzt wichtig zu beachten, wenn du davon isst, wirst du sterben. Und jetzt kam, wie wissen wir, die Schlange, der Teufel und sagte, nein, nein, du wirst nicht sterben. Und jetzt stand der Mensch vor der Entscheidung, glaubt er Gott oder glaubt er Gott nicht? Gott hat gesagt, du wirst sterben. Wenn er Gott glaubt, wird er es nicht tun. Wenn er Gott nicht glaubt, dann wird es darauf ankommen, ob Gott recht hat oder nicht. Und wir sehen, dass dieser Unglaube die Menschheit herausgerissen hat aus dieser Ruhe und dieser Harmonie. Und wir können das lesen, wenn wir jetzt mal aufschlagen, 1. Mose 3, 16 bis 19, welche Folgen es mit sich hatte. Zu der Frau sprach er, also Gott, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Sehen wir? Diese Ruhe, diese Harmonie ist nicht mehr da. Stattdessen Mühsal, Arbeit, Schmerzen, Versuchung, Sünde, Trennung von Gott. Das war das, was der Unglaube brachte. Aber Gott hat in seinem ewigen Ratschluss eine ewige Ruhe vorgesehen, die er, wie schon in Hebräer 2 angedeutet, verwirklichen wird. Gott hat eine Ruhe vorgesehen, an die er festhält und an die er seit dem Sündenfall wieder arbeitet, um sie wiederherzustellen. Und in der ganzen Menschheitsgeschichte oder in der ganzen Geschichte der Bibel, so vom Alten Testament jetzt weiter bis ins Neue Testament hinein, ist Gott darum bemüht, genau dieses Ziel, diesen Ratschluss, dem Menschen klarzumachen oder den Menschen darauf hinzuweisen und ihn auf diese ewige Ruhe vorzubereiten. Diese ewige Sabbatfeier. Mit anderen Worten, wie schon in Hebräer 2 erwähnt, Gott will diesen Zustand, wo er in einer völligen Harmonie mit seinem Geschöpf sich freute, wiederherstellen. Und dieser Hinweis, dass Gott das vorhat, dass Gott das will, dass Gott daran arbeitet, den finden wir besonders, wenn wir die Geschichte Israels betrachten. Deswegen erwähnt auch gerade der Hebräerbriefschreiber sehr oft die Geschichte Israels. Erstens, weil er natürlich zu Hebräern schreibt. Und auch zweitens, weil Gott sich ganz besonders in dem Volk Israel offenbart, was in Bezug auf seinen Ratschluss und auf seine Ziele und wie er zu seinen Verheißungen steht und wie er aber auch Unglauben bestraft. Und es gibt den ersten Hinweis, dass Gott an dieser ewigen Ruhe arbeitet und den Menschen diese Verheißung gibt in 1. Mose 13, 15 bis 17. Lass uns mal an dieser Stelle genau lesen. 1. Mose 13, 15 bis 17. Da sagt Gott zu Abraham, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Fällt euch was auf bei dieser Verheißung? Gott verheißt hier Abraham das Land Kanaan. Und er sagt, ich will es dir geben für ewig. Dann sagt er zu Abraham, und dein Nachkomme soll sein so zahlreich wie der Staub. Wer von euch hat schon mal geschafft, die Staubkörnchen zu zählen? Dabei sagt er noch nicht mal, also wenn wir jetzt einfach mal den Staub hier in diesem Raum zählen würden, dann würden wir schon versagen. Und Abraham stand dort im Freien draußen und Gott sagt, vor allen Dingen in einer Gegend, wo es viel Staub gab, viel Sand, jetzt erzähl mal die ganzen Körnchen. So wird dein Nachkomme sein. Behalt mir das mal im Hinterkopf. Auf ewig soll ihm Kanaan gehören, er wird ihm das Land geben und sein Nachkomme soll sein wie der Staub. Und dann fährt Gott weiter fort, später, wo er seine Verheißung erneuert oder nochmal unterstreicht in 1. Mose 15,5, wo es dann heißt, schau gen Himmel, versuch mal die Sterne zu zählen, so zahlreich soll dein Nachkommen sein. Dass Gott das hier nochmal aufgreift, wiederholt, zeigt uns, dass es ihm ernst damit ist, mit dieser Verheißung. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung und gehen zu Mose. Wir wissen, dass Abraham, vielleicht das noch zuvor gesagt, dass Abraham glaubte Gott. Und wir wissen, dass es nicht einfach war. Denn Gott hat ihm diese Verheißung gegeben, aber Sarai war unfruchtbar. Die Jahre gingen ins Land und da war nicht so ein Nachkommen zu sehen. Das schien so, als wenn genau das Gegenteil sich erfüllt. Nicht wie der Sand oder der Staub so zahlreich, sondern nichts davon, gar nichts. Und wo dann ein Sohn geboren wurde, dann hieß es, er sollte ihn opfern. Also wir sehen, Abrahams Glaube wurde sehr auf die Probe gestellt, aber trotzdem hielt Abraham an diesem Glauben, an dieser Verheißung fest. Er glaubte Gott. Jetzt zu Mose, wenn wir 2. Mose 3,8 lesen. Da spricht Gott zu Mose und sagt, ich bin herabgekommen, um es, also das Volk Israel, aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen, in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevisiter und Jebusiter. Was sagt Gott hier? Ich führe euch in ein Land, und es ist hier wieder das Land Kanaan. Da hat Gott also nichts an seiner Verheißung geändert, aber er fügt es noch etwas hinzu. Er sagt, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur diese zwei Beispiele einmal von diesen Verheißungen Gottes. Und wenn wir jetzt die Geschichte weiter betrachten, stellen wir fest, dass es in diesen Dingen nur eine Teilerfüllung gegeben hat. Nicht wahr? Denn das Volk Israel, wo es Kanaan eingenommen hatte, hat zu keiner Zeit diese komplette Fläche, die in 1. Mose 15, 18 bis 21 erwähnt wird, also dieses ganze Territorium inne gehabt. Teil davon ja, aber nicht ganz. Und was eben noch hier wichtiger ist, nicht ewig, oder? Wenn wir jetzt nach Israel blicken, nein, das ganze Kanaan gehört ihnen nicht. Also es hatte nicht ewig Bestand. Und auch Abraham hat nicht so viele Nachkommen bekommen wie Sand am Meer oder Sterne am Himmel oder der Staub. So viele waren es dann doch nicht. Und in dem Land war es auch nicht, dass Milch und Honig überfloss, in das sie kam. Jetzt können wir uns die Frage stellen, macht Gott das hier so wie manche Versicherungsvertreter, dass sie eben mehr versprechen, als sie letztendlich einhalten, um erstmal quasi den Geschmack sozusagen so schmackhaft zu machen und ja, danachher ist es dann ja doch nicht ganz so toll, wie es versprochen wurde. Macht Gott das so? Kennen wir Gott so? Ich denke, ihr seid mit mir einer Meinung, dass Gott das, was er sagt, doch so meint. Aber wir finden eine ähnliche Ausdrucksweise in Offenbarung 21. In Offenbarung 21 wird uns das neue Jerusalem beschrieben. Und dann finden wir wie Ausdrücke wie, dass die Baustoffe und die Straßen woraus bestehen? Aus Gold. Schlecht, oder? Und Gold und Edelsteinen. Die Toren sind jeweils aus einer Perle. Und das Wasser des Lebens glänzt wie Kristall. Merken wir hier diese Ähnlichkeit von der Beschreibung her, wie ich führe euch in ein Land, das von Milch und Honig überfließt? Das, was Gott vorbereitet hat in der Erfüllung seiner Verheißung, ist viel größer, als dass man es in Worte fassen könnte. Wir haben die Vokabeln gar nicht dafür. Deshalb war das, was das Volk Israel erreicht hatte oder was Jesua erreicht hatte, mit Gottes Hilfe, nur eine Teilerfüllung. Das Land Kanaan, das irdische Land Kanaan, war eine Teilerfüllung. Aber Gott hat da schon, indem er das so beschrieben hat, darauf hingewiesen, dass Gott das Volk Israel nicht nur in das irdische Kanaan führen wollte, sondern dass es viel mehr vorhatte. Er wollte sein Volk einmal in die ewige Ruhe einführen. Das ist das Ziel Gottes von Anfang an gewesen. Und deshalb ist das hier doppeldeutig, diese Verheißung. Zum einen, ja, er wollte sich schon auf dieser Erde, er wollte sich schon in dem Volk Israel schon auf dieser Erde verherrlichen. Aber damit hat er sich nicht zufrieden gegeben, sondern noch ein höheres Ziel hat er in Aussicht gestellt. Und darauf geht nämlich jetzt der Hebräerbriefschreiber auch in Kapitel 4 ein. Und lass uns dazu jetzt nach dieser langen Einleitung Hebräer 4 aufschlagen. Keine Angst, es geht nicht in diesem Tempo weiter. Und wir lesen die ersten zwei Verse erst zunächst. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Man könnte jetzt den ersten Vers auch etwas anders formulieren, indem man sagt, voller Furcht sollen wir darauf achten, dass keiner von uns einmal das Urteil erhält, er habe das Ziel nicht erreicht. Denn. Wir haben hier in Hebräer viele Denns. Ne? Das ist euch schon mal aufgefallen, das ist immer so, wird immer wieder begründet. Denn wie damals dem Volk Israel die Verheißung der Ruhe verkündet wurde, so ist sie auch uns heute verkündet worden in dem Evangelium. Das Volk Israel wurde aus Ägypten geführt, aus dem Land der Knechtschaft. Und ihnen wurde die Verheißung gegeben, ihr werdet von mir in das verheißene Land geführt werden, in das Land, das von Milch und Honig überfließt. So, das war die Verheißung von Gott, unmissverständlich. Alle jubelten, wunderbar. Und wo der Pharao dann endlich sagte, geht, 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 und nicht mehr seine Meinung änderte, dann zogen sie jubelnd aus, alle. Und dann kam vor dem Schilfmeer die erste Glaubensprobe. Von beiden Seiten Gebirge, vorne das Meer, hinten die Ägypter. Glauben Sie der Verheißung Gottes immer noch? Wir sehen, der größte Teil, nein. Und so ging das immer weiter. Und deshalb hat Gott damals gesagt, wie wir es schon in Hebräer 3 lesen können, dass er geschworen hat, nimmermehr sollen sie zu meiner Ruhe eingehen. Und das bezog sich auf diejenigen, die nur so lange glaubten, solange alles gut war. Und wo es darauf ankam, zu glauben, wo man menschlich gesehen nichts mehr, keinen Halt mehr hat, da haben die meisten von ihnen den Glauben über Bord geworfen. An den meisten von ihnen, heißt es, hatte Gott kein Wohlgefallen. Und untersucht das mal. An wen hat Gott wohlgefallen und an wen nicht? Wenn man es ganz simpel ausdrückt, kann man sagen, an denen, die glauben, hat Gott wohlgefallen, an denen, die nicht glauben, hat Gott keinen wohlgefallen. Das finden wir immer wieder. Gott kommt es darauf an, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Und das war damals so und das ist heute so. Damals hat er diese Botschaft dem Volk Israel gegeben, hat gesagt, ich werde euch dorthin führen. Und wir wissen, dass diejenigen, die das im Glauben angenommen haben, sie kamen auch an. Jesua und Kaleb. Und hier sagt der Hebräerbriefschreiber, auch uns ist heute eine Botschaft gegeben. Die gleiche, im Prinzip die gleiche Botschaft. Ein Ziel und die Verheißung, dass Gott uns zu diesem Ziel führen wird. Und diese Verheißung haben wir im Evangelium. Was wir schon im Hebräerbrief 2 auch dann deutlich vorgeführt bekommen haben. Dass wer diese Botschaft missachtet, dem wird es genauso ergehen wie damals im Volk Israel. Sie werden nicht ankommen. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, ich habe es vor kurzem erlebt. Ihr habt ein Ziel, ihr kennt den Weg dorthin nicht. Also was machen wir heute? Navi eingeben und uns führen lassen, nicht wahr? Vor kurzem bin ich bei meinen Eltern gewesen und kenne die Gegend eigentlich dort direkt in der Nähe, weil ich dort aufgewachsen bin. Aber dort, wo ich hin musste, da wusste ich nicht genau, wie ich dorthin komme. Das ist ein bisschen kompliziert da an die Ecke, weil da ein Militärgebiet ist, das oft abgesperrt wird, wenn da Übungen sind. Also ich gebe die Adresse ins Navi ein und fahre los. Und dann wollte mich die Tante da einen Weg führen, wo ich sagte, nee, das kann nicht sein. Und ich habe ihr nicht vertraut und bin meinen eigenen Weg gefahren. Ich bin ganz woanders gelandet. Ich bin nicht, gut später schon, ja, deswegen kann ich das Beispiel jetzt nicht 1:1 übertragen. Aber ich bin 40 Kilometer, ich glaube 1,5 Stunden oder so gefahren. Also ich bin letztendlich ganz woanders hingekommen, weil ich sagte, nee, das kann nicht sein. Gut, ich muss dazu sagen, in diesem Fall hat sie mich dann auch zuerst mal in ein Sperrgebiet geführt. Das wäre jetzt bei der Führung Gottes nicht so. Aber es bringt nichts, wenn ich ein Ziel eingeben im Navi und mich aber nicht an die Anweisungen halte. Wenn ich dann trotzdem frei Schnauze fahre, ja, ich komme nicht an. Und genauso ist es auch hier. Wir haben Gottes Verheißungen und wir haben durch Gottes Wort eine klare Anweisung, wie wir leben sollen und an was wir glauben sollen. Halten wir am Glauben daran fest, erreichen wir das Ziel. Glauben wir dem Evangelium nicht, erreichen wir das Ziel auch nicht. Ganz einfach. Und wir werden, ja, Vers 3 jetzt, wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Gott hat von Anfang an diese Ruhe vorbereitet und vorgesehen. Aber diejenigen, die nicht geglaubt haben, denen hat er gesagt, nimmermehr sollen sie in meine Ruhe eingehen. Aber diejenigen, die daran glauben und wir, die wir daran glauben, haben die Verheißung, dass wir in diese Ruhe eingehen werden. Und jetzt kommt ein Abschnitt, Vers 4 bis 8, der ist von der Argumentation nicht ganz leicht nachzuvollziehen, aber trotzdem sehr, sehr interessanter, wichtiger Gedanke. Lesen wir die Verse 4 bis 8. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn, wieder ein Denn, wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Hier kommt jetzt der Hinweis, um welche Ruhe es geht. Die Ruhe, von der wir am Anfang gesprochen haben, denn wenn mit der Ruhe das irdische Israel gemeint wäre, hätte Josua ja schon das Ziel erreicht. Und der Hebräerbriefschreiber belegt das mit Psalm 95, 7 bis 8, wo der Psalmist sagt, heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie damals das Volk Israel. Und es ist dieser Aufruf, auf dieses Heute zu achten. Und dieses Heute ist nichts anderes als das heute noch gültige Evangelium oder die Zusage im Evangelium. Heute, wenn du das Evangelium hörst, glaub ihm. Vers 9. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Das ist ein Fazit jetzt her. Wenn also Josua das Volk nach Kanaan geführt hat, und wenn das dann schon Endstation gewesen wäre, dann wäre für uns ja heute keine Ruhe mehr übrig, nicht wahr? Und er sagt, aber viel später hat David gesagt, viel später, also David kam ja viel später als Josua, ne? Hat David gesagt, heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Also sagt er hier, gibt es noch eine Ruhe für uns? Und ich sage es auch heute jetzt auch für uns. Deswegen gibt es auch heute für uns noch diese Verheißung der Ruhe, die noch vor uns liegt. Jetzt komme ich nochmal auf das zurück. Seht ihr, ja, Gott hat seine Versprechen eingehalten. Er hat Josua mit dem Volk ans Ziel gebracht, aber es war ein Teilziel. Denn Gott hat noch viel mehr für diejenigen, die glauben, vorbereitet. Noch viel Herrlicheres, noch viel Größeres. Damals wurde das Volk in Kanaan hineingeführt und wenn wir diese Geschichte so lesen, wo das Land dann verteilt wurde, schien es erstmal so, sie sind angekommen. Aber wir wissen, wie bald dann schon wieder Kriege, Unruhe sie beschäftigte. Daran können wir sehen, Gott hat es als Vorbild gegeben uns, als Beweis, dass er, wenn er etwas verspricht, dass er es auch einhält. Aber das Ziel, das er im Blick hat, ist ein viel größeres, nämlich die ewige Ruhe. Nicht nur für eine Zeit. Und deshalb heißt es hier, gibt es noch, bleibt doch eine Ruhe für das Volk Gottes. Und das ist diese echte Sabbatruhe. Denn, Vers 10, denn wer in seine, in Gottes Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott, von seinen eigenen. Wer in diese Ruhe eingeht, wird erleben, wie Schöpfer und Geschöpf wieder in völliger Harmonie miteinander vereint sind. Das ist hier gemeint. Denn was hier geschrieben steht, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott von seinen eigenen. Hier wird wieder auf 1. Mose hingewiesen, von dem 7. Tag. So wie Gott damals ruhte, wir haben ja schon am Anfang besprochen, dass er sich erfreute an dem. So wird es auch uns einmal ergehen, wenn wir in diese Ruhe eingehen. Lasst das mal so ein bisschen auf euch wirken. Wir werden einmal mit Gott zusammen uns über das, was er alles gemacht hat, über den neuen Himmel und der neuen Erde, die er dann schaffen wird, werden wir uns mit ihm zusammen darüber freuen. Wir werden in einer vollkommenen Zufriedenheit und einem vollkommenen Frieden und einer Freude und Gemeinschaft mit Gott verbunden sein. Schöpfer und Geschöpf in einer völligen Harmonie wie damals am Anfang. Keine zeitliche Begrenztheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist es immer so, also Mir fällt das Aufstehen nicht so leicht. Es gibt andere, die beneide ich immer, aber man soll ja nicht neiden, ne? Die dann morgens dann schon 5 Uhr total wach sind und schon was schaffen können, das fällt mir total schwer. Ich bedauere das immer, wenn dann diese Ruhe dann durch den Wecker beendet wird. Aber diese ganzen Dinge weisen darauf hin, diese Ruhe, die wir auf dieser Erde erleben, das ist ist immer begrenzt. Es ist nie dieses Vollkommene. Genauso Zufriedenheit. Ich freue mich über eine Sache, wenn ich mal etwas gemacht habe. Ich komme hier mal wieder jetzt auf wenn wir jetzt mal eine Wand neu tapeziert haben. Wir schauen uns das an und wir freuen uns. Das ist alles neu und schön. Und dann kommt jemand von den Kindern mit einem Kugelschreiber und dann war es wieder vorbei. Es ist alles immer so begrenzt. Wir sind zufrieden über eine Sache und dauert oft nicht lange und dann finden wir dann doch wieder, dass es doch nicht ganz so gut gelungen ist und dass das hätte noch besser sein können. Ja, wir merken, das ist immer so begrenzt. Und wenn wir einmal beim Herrn sein werden, in dieser ewigen Ruhe, dann wird es nichts mehr geben, was das toppen könnte. Wo wir sagen, ja, ist ja eigentlich ganz gut, aber hätte ja noch ein bisschen interessanter sein können oder spannender sein können oder irgendwas dergleichen, wird es nicht geben. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass man einfach so ohne Ausnahme zufrieden und froh und glücklich ist, ohne dass es ein Ende hat. Ja? Aber ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen als das, muss ich dazu sagen. Also, wenn wir dort eingehen werden in diese Ruhe, heißt es, dann werden auch wir, wie Gott, ruhen von unseren Werken, in dieser völligen Harmonie mit Gott, in diesem Frieden und dieser Freude mit Gott vereint sein. Aber es gibt eben, wie beim Volk Israel, auch jetzt bei uns schon eine Teilerfüllung. Es wurde hier gesagt, wie dem Volk Israel eine Botschaft verkündet wurde, so ist auch uns heute eine Botschaft verkündet und auch wir haben schon eine Teilerfüllung in Bezug auf die Ruhe, wie auch das Volk Israel. Das Volk Israel wurde ja auch in das Land Kanaan geführt. Es war ja nicht so, dass Mose dann irgendwann in der Wüste sagen musste, tut mir leid, Leute, war ein Irrtum. Nein, sie sind ja angekommen. Zwar nur diejenigen, die geglaubt haben, ne? Aber sie sind angekommen. Die Frage jetzt, die Botschaft, das Evangelium, das uns heute verkündigt wird, hat auch schon eine Teilerfüllung. Und ich denke, ihr wisst, was ich meine. Lass uns mal 1. Johannes 3, 19 bis 22 aufschlagen. Da wird nämlich von dieser Teilerfüllung der Ruhe gesprochen. 1. Johannes 3, 19 bis 22. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit oder Frieden mit Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. In dem Glauben an das Evangelium bekommen wir hier schon das neue Leben, den Heiligen Geist, die Wiedergeburt und somit den Frieden im Herzen. Also wir sind im Herzen schon mit Gott im Frieden. Wir sind im Glauben an Christus schon zur Ruhe gebracht. Mit einer Einschränkung, dass wir nämlich noch in unserem sündigen Fleisch sind. Das nach Erlösung schreit. Und ich denke, das kennen wir, nicht wahr? Wenn wir uns mit dem Evangelium beschäftigen, und das ging mir auch gestern so, wo ich das wieder nach dem arbeitsreichen Wochenende, abends in der Stille mich mit dem Wort Gottes wieder beschäftigte und ich einmal sage, es ist einfach so herrlich, so wunderbar, wie Gott zu seinem Wort steht und wir merken, wie wir einfach auftanken und zur Ruhe kommen, in Gott und uns nochmal bewusst wird, wie wunderbar es ist, mit unserem Gott in Frieden zu sein, aufgrund der Vergebung durch Jesus Christus. Und dann merken wir aber doch, dass unser sündiges Fleisch immer wieder uns zum Unglauben verleitet. Und wir sehnen uns danach, von diesem sündigen Fleisch erlöst zu werden. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach. Und deshalb auch wieder diese Teilerfüllung. Ja, wir haben schon jetzt, und das ist wunderbar, wir haben schon jetzt Frieden mit Gott. Wir haben schon jetzt das Pfand oder, wenn man sagen, die Garantie, dass wir Himmelsbürger sind. Und dieses Pfand und die Garantie ist der Heilige Geist in uns. Damit macht uns Gott deutlich, es ist mir ernst. Ich mache nicht mit euch einen Anfang und dann lasse ich euch fallen wie eine heiße Kartoffel. Nein, ich bringe euch ans Ziel. Das verspreche ich euch. Es gibt nur eine Bedingung. Ausharren im Glauben. Es kommt nicht darauf an, wie viele gute Werke du hast. Es kommt nicht darauf an, dass du jetzt in der Glaubensskala irgendwo ganz oben den Strich machen kannst. Sowas gibt es nicht. Es gibt entweder Glauben oder nicht Glauben. Wie ich am Anfang schon sagte. Und wenn ich Gott glaube, wenn ich Gott glaube, dass er meine Sünden vergeben hat durch Jesus Christus, dann kann ich sicher sagen, werde ich auch ankommen und werde an dieser Ruhe teilhaben. Vers 11. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fallen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Was hier gemeint ist, lasst uns festhalten an dem Glauben. Lasst uns ausharren im Glauben. Wir können das bei Mose sehen und auch bei Abraham sehen. Es war nicht ein Automatismus. Man muss für diesen Glauben kämpfen. Und zwar gegen das eigene Fleisch. Der Teufel will nichts sehnlicher als uns den Glauben rauben. Gott in Frage zu stellen. Wir haben den Beweis in den ersten Blättern der Bibel, wo die Schlange zu Eva kommt und sagt, sollte Gott gesagt haben, meinst du wirklich, dass er das so meint? Gott in Frage stellen. Und diese Taktik, die benutzt er heute noch ganz genauso. Und er scheut sich auch nicht davor, an uns heranzutreten, die wir Kinder Gottes sind. Und deshalb sagt er hier, darum, setzt alles daran. Haltet an diesem Glauben fest. Denn das Wort Gottes, Vers 12, ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Warum kommt hier diese Warnung und was sagt sie aus? Ich habe vorhin gesagt, wir sollen im Glauben ausharren. Es ist aber wichtig, dass es ein echter Glaube ist. Das Wort Gottes und der Heilige Geist ist ein Richter der Gedanken. Das Wort Gottes prüft unsere Gedanken, unsere Motive, unser Herz und zeigt uns dann auf, ob unser Glaube echt ist oder ob wir uns in eine falsche Sicherheit wiegen. Es gibt leider viele Christen, die meinen, wenn sie einmal sich für Jesus entschieden haben und dann in einer Gemeinde sind, dass sie dann damit quasi einen Vertrag unterschrieben haben, der dann auch Gültigkeit hat. So ist das von Gott nie gemeint gewesen. Das ist eine falsche Sicherheit. Und das Wort Gottes wird solche Namenschristen, die meinen, einfach aufgrund ihrer Entscheidung einmal in die ewige Ruhe einzugehen, durch sein Wort werden diese Menschen einmal gerichtet werden, schon auf dieser Erde, aber einmal dann vor Gott. Denn wenn wir die Bibel gründlich lesen, werden wir eines mal wieder feststellen. Wahrer Glaube ist erstens ein Geschenk von Gott und nicht die Entscheidung eines Menschen, obwohl die natürlich auf jeden Fall dazu gehört. Aber in erster Linie ist es ein Geschenk von Gott. Und zweitens hat wahrer Glaube auch Frucht oder Werke, laut Jakobus. Und das wichtigste Werk ist, dass wir Gott vertrauen. das wichtigste Werk ist, dass wir ihm glauben. Und zwar wirklich so, wie er es sagt in der Schrift. Nicht so, wie wir es meinen. Ich komme nochmal auf das zurück, was ich jetzt sagte vom Navi. Es gibt Beispiele, dass einige mit dem Auto in die Fußgängerunterführung gefahren sind, weil das Navi gesagt hat, dann jetzt rechts abbiegen und dann sind die auch drunter gefahren. Gut, das ist natürlich jetzt vom irdischen Beispiel, will man sagen, ach, wie blöd muss man sein. Aber ich möchte da mal was Positives draus nehmen. Das ist echtes Vertrauen. Auch wenn man mit dem Auto über die Treppen runterfährt. Manchmal ist es im Leben bei uns so, ja, dass Gott uns einfach einen Weg zeigt und sagt, nee, das kann nicht sein. Das war nämlich bei Abraham so. Jetzt geh deinen einzigen Sohn, jetzt geh hin und opfere ihn. Er sagt, wie würden wir sagen, Moment mal, das kann nicht sein. Ne? Aber in diesem Falle, wenn Gott das sagt, dann fahren wir mal mit dem Auto die Treppen runter. Dann glauben wir ihm. Und das ist eben das, worum es, wo es eben wirklich drauf ankommt, machen wir es? Vertrauen wir Gott wirklich ganz oder nicht? Und diejenigen, die Gott vertrauen in Bezug auf ihr Leben, in Bezug auf dieses Ziel, in Bezug auf die Errettung, das wiederhole ich mich, aber ich mache es gerne, die dürfen sicher sein, dass sie diese ewige Ruhe auch einmal erreichen werden. Ich freue mich schon jetzt, einmal mit euch zusammen vor Gott zu stehen und mit ihm in Gemeinschaft über das zu staunen, was er gemacht hat, was er vollbracht hat, was er vorbereitet hat für uns. Ich kann es mir noch schwer vorstellen, weil es einfach, wie wir schon gesehen haben, von Vokabeln her nicht zu erschöpfen ist. Aber wir werden in ein Land geführt werden, das von Milch und Honig überfließt, wo das Beste nicht gut genug ist, von Materialien her, und wo wir in der ewigen Harmonie und Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer, unserem Erretter, unserem Herrn und Heiland sein werden. Und bis dahin, lasst uns am Glauben festhalten, an der Botschaft, die uns verkündigt worden ist. Amen.